Liebe Geschwister hier in Magnekirchen, schön hier sein zu können. Schön, dass ich hier stehen darf. Vielen Dank dafür. Und ich will zu Beginn mal kurz von einem Traum erzählen, den ich vor vielen Monaten hatte. Und zwar habe ich, warum auch immer, geträumt, dass ich irgendwie hier predigen sollte. Und dann war es soweit, ich durfte predigen und auf einmal habe ich gemerkt, ich habe mein Skript vergessen. Da stand ich blöd da. Nun habe ich mich natürlich gefragt, wird dieser Traum heute wahr oder nicht? Aber es war Gott sei Dank kein prophetischer Traum. Also mein Skript habe ich dabei und ich kann jetzt in aller Ruhe hier stehen. Ja, ich habe euch ein Thema mitgebracht. Ein Thema, das sehr groß eigentlich ist. Was, ja, die Bibel so spricht von dem Thema Sünde und Vergebung. Das hat eine riesengroße Bandbreite und ich könnte eigentlich eine ganze Predigtreihe drüber schreiben, über das Thema Schuld und Vergebung. Vielleicht wäre das ja einer meiner ersten Aufgaben dann in 2 Jahren, aber das werde ich dann entscheiden. Das Thema, das ist aber nicht nur sehr groß, sondern es hat auch ein schweres Gewicht. Es wird nicht so gern drüber gesprochen. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, denn hier geht's um Sünde, hier geht's um menschliches Versagen. Und wer bitteschön spricht schon gern von seinem Versagen? Ich glaube, oftmals machen wir das nicht so gern, weil wir uns nicht so gern demütigen. Und trotzdem ist es wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Schuld und Vergebung. Ja, im Alltag übrigens, da kommt das Thema trotzdem sehr oft vor. Viele von euch haben es schon mal gehört, die süße Sünde, ne, wenn man etwas Süßes zu sich nimmt, was dann eigentlich nicht so gut für die Zähne oder für den Körper ist. Oder auch in Sprichwörtern, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, so heißt es oft. Sünde kann man eigentlich auch so halbwegs mit dem Wort Fehler vergleichen, wobei ich da auch sehr vorsichtig wäre. Denn Fehler kann ein Fußballer machen, aber das ist deshalb noch keine Sünde, nur weil ein Fußballer einen Fehler macht. Und Fehler ist in dem Sinne also schon ein eher sehr oberflächliches Wort und im Vergleich zur Sünde, die Sünde ist nochmal viel tiefgehender, weil sie eine Trennung zwischen Mensch und Gott ist, also viel tiefgehender. Und im Fußball, da gibt's auch so einen schönen Begriff, der Rotsünder, der Fußballer, der ständig rote Karten sammelt, der vom Feld geschickt wird. Ja, aber beim Fußball, ich meine, hier gab's ja auch Übertragungen, vielleicht hat's ja der ein oder andere von euch gemerkt, da ist es oft so, was mir zumindest oft auffällt, wenn ein Torwart einen Fehler macht und der Ball landet im Tor, dann kommt die Abwehr nach diesem Fehler zum Torwart, tröstet ihn, ermutigt ihn, baut ihn wieder auf. Hey, wir werden das Spiel noch drehen. Den nächsten Ball, den hast du garantiert. Wenn die Abwehr einen Fehler macht, drehen wir den Spieß mal um. Dann ist es oft so, also wenn der Ball dann im Tor landet, dann kommt der Torwart und scheißt die Abwehr zusammen. Also das ist ein ziemlich ungerechtes Ungleichgewicht oft. Ja, aber ich hoffe mal trotzdem, dass sie sich gegenseitig wieder vergeben, weil wenn Vergebung da ist, kann die Mannschaft wieder funktionieren. Wenn nicht, dann ist was in der Mannschaft. Dann steht etwas im Raum, was die Spieler irgendwie trennt. Und genau da sind wir bei dem Punkt. Die Schuld, die ist oft etwas, was den Menschen voneinander trennt, was Beziehungen zerstören kann. Ich habe mir für den Text oder für die Predigt habe ich mir einen Text rausgesucht, der uns heute mal nicht als klassischer Predigttext dienen soll. Was meine ich damit? Oftmals ist es so, wenn man predigt, dass man einen Text hat und dann tut man den analysieren und durch diesen Text in das Leben der Leute sprechen. Keine Sorge, ich will heute natürlich auch in euer Leben, in dein Leben sprechen, aber ich habe mir einen Text rausgesucht, der nicht als klassischer Predigttext dienen soll, sondern eher als sanften Einstieg. Ja, und da will ich einmal vorlesen aus Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Die Geschichte sollte sehr bekannt sein. Es geht um Petrus. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm. Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wir werden kurz still und beten noch, dass Gottes Wort uns erreicht. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe die Predigt gegliedert in drei Hauptabschnitte. Die Übersicht, die scheint irgendwie abhanden gekommen zu sein. Macht nichts, ich stell's kurz vor. Der erste große Punkt, der heißt begnadigt. Der zweite, der heißt begrenzt. Und der dritte, der heißt beauftragt. Um diese drei Punkte soll es uns gehen in dieser Predigt. Der Text, den ich gerade vorgelesen habe, der ist ein Musterbeispiel eigentlich für Vergebung. Ich weiß nicht, hast du mal mitgezählt, wie oft das Vergebung in diesem Text vorkam? Kein einziges Mal. Also es war auch nicht nötig zu zählen. Und trotzdem ist der Text irgendwie einfach, er hat einfach diese Hauptbotschaft des Evangeliums. Gott schenkt durch Jesus Gnade. Und ich werde auch öfter heute das Wort Gnade mit in den Mund nehmen. Und deshalb ist es für mich wichtig, das jetzt einfach erstmal zu definieren. Was bedeutet Gnade? Weil unter Gnade, da hat jeder seine eigene Vorstellung. Gnade kann zum Beispiel sein, dass man in einer Beziehung lebt oder dass man Menschen hat, mit denen man gut klarkommt. Gnade kann für den anderen auch sein, dass man viel Besitz hat. Ein Haus, ein Auto, alles Gnade, was mir geschenkt ist. Und wenn ich heute aber von Gnade sprechen will, dann spreche ich natürlich, es geht um Vergebung, von der Gnade der Vergebung, die Jesus uns zuspricht in unser Leben. Und diese Vergebung, die hat Petrus nach seiner Verleugnung gebraucht. Er brauchte die Vergebung, weil er Jesus dreimal verleugnet hat. Wenn Vergebung ausgesprochen wird, dann muss vorher etwas passiert sein. Und da sind wir bei der Sünde. Die Sünde, ich habe es erwähnt, ist eine Trennung zwischen Mensch und dem Gott durch den Ungehorsam des Menschen, dadurch, dass er sich Gott widersetzt hat. Sünde ist somit die Voraussetzung dafür, dass einem überhaupt vergeben werden kann. Wäre der Mensch ohne Sünde, dann könnte er keine Vergebung empfangen oder auch keine Gnade empfangen. Schließlich bräuchte er sie dann auch nicht. Vergebung geschieht also aus Gnade und Vergebung ist die Gnade Gottes an uns. Und deshalb habe ich auch absolutes Verständnis, wenn Paulus schreibt, und gerade dort, wo sich die ganze Tragweite der Sünde deutlich machte, ist die Gnade noch sehr viel mächtiger geworden. Das schreibt Paulus in Römer 5, Vers 20. Und jetzt frage ich dich, was macht dieser Vers mit dir? Ich fasse nochmal zusammen. Im ersten Punkt, Sünde ist die Voraussetzung für den Empfang der Gnade, die sich in der Vergebung zeigt. Nun zu einem zweiten Punkt bei dem Thema begnadigt. Das alte Leben ist mit Jesus ans Kreuz genagelt. Und so frage ich dich nochmal, den Vers, den ich gerade erwähnt habe, was macht er mit dir? Es gab Zeiten, und die gibt's heute sicherlich auch noch bei manchen Christen, da hat dieser Vers etwas total Zerstörerisches eigentlich ausgelöst. Bei manchen Christen, die haben sich dann gedacht, ich gehe erstmal weiter mit der Antwort von Paulus, das ist vielleicht etwas besser. Ich sag's danach, was sich manche Christen gedacht haben. Paulus antwortet auf dieses Zerstörerische, was die Leute sich aus diesem Vers herausgenommen haben, mit folgendem Vers: Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft sind, in seinen Tod mit eingetaucht worden sind? Römer 6, die Verse 2 und 3. Es ist schön, dass ich auf der Bibelschule Griechischunterricht haben darf. Gott sei Dank kein Hebräisch noch oder Latein, sondern nur Griechisch. Aber das hilft einen, um einfach in den Urtext der Bibel besser eintauchen zu können. Und in diesem Vers, da kommt ein griechisches Wort vor. Das nennt sich Baptizo. Und dieses Wort Baptizo, das hat zwei Bedeutungen. Zum einen taufen, aber zum anderen auch eintauchen. Eintauchen. Also taufen und eintauchen zugleich. Und ich finde, das zeigt nochmal viel stärker, wer getauft ist, der ist gleichzeitig in den Tod von Jesus mit eingetaucht, wie es hier der Paulus schreibt. Also getauft sein, ne, in der Nachfolge von Jesus leben. Jesus als seinen Herrn im Leben anerkennen. Und was heißt das aber eigentlich? Eingetaucht sein in den Tod von Jesus. Das heißt, dass unser altes Leben mit all unseren Fehlern, mit den Sünden, die wir begangen haben, mit Jesus ans Kreuz genagelt ist. Und das ist ja schon auch ein ziemlich schwieriger Ausdruck. Also schwierig in dem Sinne, dass es nicht leicht zu verstehen ist. Ich will es noch einmal halbwegs brauchbar übersetzen. Es sind also unsere Fehler, die passiert sind, die liegen jetzt hinter uns und durch Jesus, dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, sind sie vergeben. Nun ist ein Neustart möglich. Da will ich später nochmal drauf eingehen, auf den Neustart. Der Mensch, der will also nun nicht mehr absichtlich sündigen, denn schließlich merkt er, die Sünde, die ist der Grund dafür, dass Jesus leiden musste, dass mein Herr leiden musste. Und deshalb will ich einfach nicht mehr sündigen. Und oftmals kommt es dann vor, dass der Mensch dann einen Widerstand spürt, wenn er merkt, hier bin ich kurz davor, etwas Ungutes zu tun, anderen zu schaden. Und dann baut sich oft so ein Widerstand auf, dass man merkt, das ist ja eigentlich nicht gut, was ich da gerade tun will. Wer auf die Frage Jesu, hast du mich lieb, mit Ja antwortet. Ne? Jesus hat ja Petrus gefragt, hast du mich liebt? Hast du mich lieb? Wer damit Ja drauf antwortet, der will zugleich nicht Dinge tun, wo man ganz genau weiß, diese Dinge machen Jesus traurig. Wir kommen zu einem zweiten großen Punkt. Das ist der Punkt begrenzt. Dazu lese ich auch gleich nochmal einen Vers aus dem ersten Johannesbrief vor, Kapitel 5, Vers 18. Wir wissen aber, dass jemand, der ein Kind Gottes ist, nicht bedenkenlos weiter sündigt. Denn wer von Gott gezeugt worden ist, der hütet sich vor der Sünde und der Böse tastet ihn nicht an. Und jetzt genau sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin schon mal so leicht angeschnitten habe. Wir haben ja den Vers vorhin von Paulus gehört, wo es heißt, gerade dort, wo sich die ganze Tragweite der Sünde deutlich machte, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Das haben jetzt auch in biblischen Zeiten viele Leute, viele Christen als Anlass genommen, dass sie ja gerade sündigen, weil die Gnade ja dann, wenn man bewusst sündigt, ja noch viel mächtiger wird. Die Gnade, die wird größer. Und genau da sind wir bei dem Punkt. Der Vers von vorhin, der wurde also als Ausrede dafür gebraucht, um sorgenlos zu sündigen. Und da frage ich mich schon, Leute, die das tun, nehmen die ihre Taufe ernst? Die könnten dann vielleicht sagen, Christus ist doch sowieso gestorben. Natürlich wird mir dann sowieso alles vergeben werden. Aber ich glaube, dass in diesem Punkt die Liebe Gottes nicht wirklich ernst genommen wird. Und wer die Liebe Gottes nicht wirklich ernst nimmt, der wird unfähig, Gott zu lieben. Und wenn man unfähig wird, Gott zu lieben, dann sündigt man natürlich viel leichtfertiger, weil man dann nicht mehr so sehr darauf achtet, was Gott eigentlich verletzt, was Gott an meinem Leben nicht freut. Und dieses Sündigen, das haben wir natürlich auch oft in unserem Alltag. Da fallen einem viele Beispiele ein, ne? Der Krieg allen voran, wenn ganz viele unschuldige Bürger einfach getötet werden. Oder auch häufig ganz listig, wenn Dinge auf den Kopf gestellt werden mit einer guten Ausrede. Also ich spreche von dieser LGBTQ-Bewegung, wenn Gottes Weltbild auf den Kopf gestellt wird. Wobei man auch da in Römer 1 an sich eine Antwort hat. Und in Römer 1, Vers 28, da spricht Gott auch, weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Und hier haben wir eine Ursache, weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen. Gott wird nicht ernst genommen. Also das ist eine Ursache für die Sünde. Ich will mal noch auf einen kleinen Punkt eingehen. Ja, hier steht's auch in Klammern. Im ersten Vers oben, da steht dieses bedenkenlos weiter in Klammern. Ich habe das bewusst so platziert oder gesetzt, weil im griechischen Urtext, da kommt es eigentlich gar nicht vor, dieses bedenkenlos weiter. Da heißt es dann also, wir wissen aber, dass jemand, der ein Kind Gottes ist, nicht weiter sündigt. Sündigen wir nicht mehr? Ich glaube, wir alle haben unsere Fehler. Wir alle brauchen Tag für Tag Vergebung. Aber ich glaube, wer ein Kind Gottes ist, wer ein Christ ist, der hat einfach in der Sünde keine Identität mehr. Die Sünde zeichnet schließlich nicht den Christen aus. Auch wenn wir hier noch Sünder sind, wir sind durch Jesus Christus oder wir haben durch Jesus unsere Identität. Die ist nicht mehr in der Sünde, unsere Identität. Unser Leben ist also nicht davon bestimmt, sondern von Jesus allein. Die Christen, also es gibt heutzutage dann leider auch Christen, und da haben wir natürlich wieder eine große Spannung, die zum Beispiel Homosexualität bejahen oder die auch bejahen, wenn der Mensch heutzutage machen kann, was er will. Heutzutage, also heute bin ich ein Mann, morgen fühle ich mich wie eine Frau, also bin ich eine Frau. Und da fragt man sich dann schon, sind das wirklich Christen? Aber schließlich folgen sie Jesus genauso nach. Und das ist oft eine Spannung, in der man lebt. Und auch ich an der Bibelschule, ich habe auch Mitstudenten, wo ich dann merke oder wo sie sagen, dass am Wort Gottes nicht alles korrekt ist, dass das Wort Gottes Fehler enthält und menschlich geschrieben ist. Und trotzdem folgen sie Jesus nach. Trotzdem erkennen sie Jesus als ihren Herrn im Leben an. Auf der einen Seite gibt's also Matthäus 7, Vers 21, da wird gesagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich kommen, das der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters tut. Wenn Christen Jesus als ihren Herrn im Leben haben und trotzdem bedenkenlos weiter sündigen, wie erwähnt, ja, was dann? Bei manchen, das hat uns der vorgelesene Vers gerade gesagt, ist es wie eine Art Täuschung. Sie sind nicht wirklich Kinder Gottes. Aber auch da müssen wir wirklich aufpassen, denn auch solche können Kinder Gottes sein. Bei manchen nämlich ist es einfach auch ein Teil der eigenen Begrenztheit. Und da sind wir bei dem zweiten wichtigen Punkt beim Thema begrenzt, die verborgene Schuld. Menschen haben verborgene Sünden. Die Erfahrung hat Petrus gemacht. Während er Jesus verleugnete, hat er noch nicht gemerkt, was er da gerade tut. Erst danach, als der Hahn gekräht hat. Und auch David hat das in seinem Leben oft oder manchmal auch sehr zu spüren bekommen. David schreibt in einem Psalm, wer kann schon merken, wie oft er versagt? Vergib mir auch die verborgene Schuld. Psalm 19. David hat genau das durchgemacht. Er hat Lust bekommen auf eine andere Frau. Er hat dadurch den Ehemann dieser Frau töten lassen und hat dann mit dieser Frau geschlafen. Und ihm ist nicht in den Sinn gekommen, dass das Sünde ist. Gott musste erst einen Propheten schicken, den Nathan. Und der Nathan, der hat dann den David aufgezeigt, hey, das war nicht gut, was du getan hast. Und David hat seine Lektion gelernt. Er hat Vergebung empfangen. Ihm wurden die Augen geöffnet. Und so hat er diese Lektion gelernt, bete auch um Vergebung für deine verborgene Schuld. Und da will ich dir auch Mut machen, dass du wirklich jeden Tag dafür betest. Wir wissen schließlich nicht, wo wir überall Schuld haben. Oftmals gehen da Dinge einfach an uns vorbei, wo uns erst durch andere die Augen geöffnet werden. Also bete jeden Tag um die Vergebung deiner verborgenen Schuld. Und oftmals will uns dann Gott auch danach die Augen dafür öffnen. Gott weiß, dass du begrenzt bist und er will dir auch diese Schuld vergeben. Kommen wir zu einem dritten Punkt, beauftragt. Gott hat ja den Nathan gebraucht, um den David zur Einsicht zu führen. Und so frage ich dich, lässt du dich auch eigentlich gebrauchen, um andere zur Einsicht zu führen? Und vielleicht kommt da jetzt in dir irgendwie ein innerer Widerstand auf. Und ich kann das nachvollziehen. Diesen Widerstand, den habe ich auch oft. Schließlich gibt's da oft viele Einwände, die man hat. Wenn ich jetzt eine Person zurechtweise, ich will eigentlich keinen Streit mit dieser Person. Ich will, dass der Frieden bewahrt bleibt. Manchen fehlt dann vielleicht auch die Demut, dass man vorher Sorge hat, die Person, die könnte ja nicht zu dieser Einsicht kommen, wenn man sie zurechtweist. Oder man kann auch nach dem Prinzip von Mose denken, als er zum Pharao gehen sollte und sprechen sollte: Ich finde nicht die richtigen Worte für diese Person. Sollen andere das tun? Auch das kann ein Grund sein, dass man gehindert wird, andere zurechtzuweisen. Und wer macht das schon gerne? Weil man könnte ja oft auch automatisch denken, wenn ich die andere Person zurechtweise, richte ich dann eigentlich nicht über die andere Person? Schließlich soll ja nur Gott der Richter sein. Hier will ich allerdings sprechen oder einsprechen: Eine Zurechtweisung oder eine Ermahnung ist nicht gleich richten. Bei einer Zurechtweisung ermahnst du liebevoll eine andere Person mit dem Wort Gottes. Im Richten im Gegensatz oder beim Richten, da ist es ja richtig so, dass du über eine Person schimpfst, dass du über sie hinweg siehst. Mit ihm ist es ja hoffnungslos. Der kommt nie zu Gott. Also einfach nochmal, um diese Unterschiede zwischen Ermahnen oder Zurechtweisung und Richten, um das nochmal klar zu machen, wollte ich das gesagt haben. Christen, die sind aber auch oft sehr lasch, das merke ich ja auch, aufbauend andere auf Fehler aufmerksam zu machen. Ich habe da auch immer wieder zu kämpfen, dass ich mich nicht traue wirklich, wenn ich andere sehe, wenn ich was nicht in Ordnung finde, was andere tun, dass ich dann auf sie zugehe und sie mal freundlich ermahne. Ich kann das nachvollziehen, weil es wie gesagt was Unangenehmes ist, aber es ist zwar erstmal was Unangenehmes, aber daraus kann ein riesiger Fortschritt, ein riesiger Schatz entstehen. Am Leben der Missionsschule haben wir sogar ein eigenes Fach, was sich Feedback nennt, wo wir das richtig lernen, andere auch mal zu kritisieren, aber nicht, um sie irgendwie in den Dreck zu ziehen, wie es beim Richten ist, sondern um wirklich aufzubauen und um wirklich ein heiligendes Leben sozusagen zu führen. Und ein wichtiger Punkt noch: vergeben können. Also sprich, wenn die Person dann doch zur Einsicht kommt, dann sollst du ihr auch vergeben. Diesen Auftrag haben wir. Es steht auch in Lukas 17, Vers 3, wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Wenn er Reue zeigt, dann vergib ihm. Diesen Auftrag haben wir und das dürfen wir auch durch Jesus. Durch uns darf Vergebung geschehen. Es gibt ein schönes Gleichnis in der Bibel. Das ist das vom Gottesknecht. Da gibt es einen Knecht, der kommt zum König und er hat eine riesige Schuld. Und diese Schuld, die spricht er, will er noch bezahlen. Aber der König, der erlässt ihm seine ganze Schuld. Er ist komplett befreit von seiner Last. Aber dann geht er raus in die Welt, trifft einen, der ihm was schuldet, und er erlässt ihm nicht die Schuld. Er will, dass er ihm das unbedingt nachzahlt. Und dieser Mann, dieser Gottesknecht, der wird nicht als gerecht bezeichnet, weil er anderen nicht vergeben hat. Und wir beten ja auch im Vater unser, ne? Vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist was ganz Wichtiges. Also wir sind beauftragt, anderen zu vergeben. Und das ist aber oft echt nicht leicht. Wenn wir an verschiedene Sünden denken, mal an was ganz Schlimmes zum Beispiel: wenn eine Person einen kurzen, befriedigenden Moment braucht, ein Kind missbraucht, dann ist das Leben des Kindes qualvoll davon geprägt. Wie soll man diesem, der sich an dem Kind vergangen hat, vergeben können? Das ist so schwer. Aber gerade da sind wir beauftragt zu vergeben. Manch einer von euch kennt vielleicht den Film Die Hütte. Da wird das auch nochmal schön aufgezeigt. Da gibt's einen, der das Kind von dem anderen tötet, ermordet. Und der Vater von dem Kind, der wird nun von Gott beauftragt, diesen Mörder zu vergeben. Und er will das erst nicht. Er weigert sich. Er hat Widerstand, weil er hat so einen Schmerz in sich. Kein Wunder, wenn das Kind getötet wurde. Aber am Ende vergibt er ihm trotzdem. Und am Ende wird er befreit von seinen Lasten. Vergebung ist also immer auch etwas Heilsames. Der Petrus, und jetzt sind wir bei dem nächsten Thema, auch bei der eigenen Zurechtweisung, da frage ich dich, lässt du dich auch im Leben zurechtweisen? Das gehört ja auch dazu, sich selbst zu demütigen und zurechtweisen zu lassen. Der Petrus, der hat sich von Jesus zurechtweisen lassen. Jesus fragt dreimal, liebst du mich? Genauso oft übrigens, wie Petrus Jesus verleugnet hat. Und Petrus, der wird es wahrscheinlich schon sehr komisch gefunden haben. Oder er hat sich sehr komisch oder ungut dabei gefühlt. Er wird dreimal gefragt, liebst du mich? Wie wenn Jesus ihm nicht wirklich glauben würde, dass er ihn wirklich liebt. Ja, durch Sünden, da kann eine Beziehung auch zu Brüche gehen. Da durch Sünde kann Vertrauen verloren gehen. Doch in dieser Begegnung von Petrus mit Jesus, da geschieht Heilung, da geschieht ein Neustart, Vergebung. Und das ist auch dadurch möglich, vor allem, weil Petrus demütig ist. Jesus fragt Petrus, liebst du mich mehr als die anderen hier? Der Petrus, der hätte ja sagen können, ja, ich liebe dich mehr als die anderen hier. Aber das antwortet er nicht. Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Also der Petrus, der schaut jetzt nicht mehr auf die anderen, sondern er schaut allein auf sich. Er muss nicht mehr besser sein als die anderen. Er muss anderen nichts mehr beweisen. Was wäre es denn, wenn wir in unserem Leben so eine Demut hätten, wenn wir zurechtgewiesen werden würden? Aus der Demut und aus der Vergebung folgt nun der Auftrag, wie wir in diesem Text von Petrus und Jesus erfahren. Da heißt es dann, das sagt Jesus dreimal, dann sorge für meine Schafe oder weide meine Lämmer, so heißt es auch in anderen Übersetzungen. Gott will dich gebrauchen, an seinem Reich zu bauen und du sollst dich quasi auch um andere kümmern. Es ist eine Art Neustart, eine Beauftragung, die Jesus dir in deinem Leben ausspricht nach der Vergebung. Und zu diesem Kümmern, da zählt übrigens auch die Zurechtweisung. Anderen die Fehler aufzeigen. Wie erwähnt, nicht böse gemeint, sondern aufbauend gemeint. Und das gilt nicht nur in der Gemeinde. Das gilt auch für Leute außerhalb der Gemeinde. Weil du weißt nicht, wer alles zur Weide, zu den Schafen Gottes gehört. Es kann ja sein, dass du auch anderen in der Welt sagst, das ist nicht gut so, wie sie es gerade machen und dadurch eine Einsicht kommt und du dieser Person vom Evangelium erzählst und diese Person findet zum Glauben. dann gehört sie auch zur Gemeinde Gottes, zu den Schafen seiner Weide. Ich will noch einmal zusammenfassen. Der erste Punkt, begnadigt. Wir dürfen als Begnadigte leben. Unser altes, unser sündiges Leben, das liegt hinter uns, wenn wir Jesus als unseren Herrn anerkennen, das, was er für uns tat, sehen. Wir sind mit Jesus eingetaucht. Wir sind frei. Unser altes Leben liegt hinter uns. Wir sind nicht mehr von der Sünde bestimmt, sondern haben unsere Identität in Jesus. Wir sind aber hier auf dieser Welt, wir sind noch nicht im Himmel, wir sind dementsprechend noch begrenzt. Lasst uns nicht der Gefahr dieser falsch verstandenen Freiheit unterliegen und deshalb bewusst sündigen. Nein, wie gesagt, etwas Neues hat begonnen. Ein Leben, wo wir tun wollen, was Jesus für gut hält. Es gibt bei jedem auch eine verborgene Schuld. Auch heute. Komm damit zu Jesus. Er will dir auch diese Schuld vergeben. Und wir sind beauftragt, du darfst andere ermahnen, solange du dabei nicht selbst zum Richter wirst und andere herabziehst. Und du darfst befreit für andere da sein, weil Gott dich dazu gebrauchen möchte, weil Gott dich dazu gerufen hat, in die Welt hineinzugehen, sein Evangelium zu verkünden. Und dazu will ich uns Mut machen, einfach immer wieder zu Gott zu kommen mit unserer Schuld und befreit dann neu zu starten und in das Leben der anderen hineinzusprechen. Und das wünsche ich dir einfach, dass du in deinem Alltag diesen Blick auch für andere hast, dass du vielleicht in deinem Beruf andere siehst, anderen das Evangelium, die gute Nachricht bringst, aber auch, ich glaube, gerade auch in der Gemeinde andere zurechtweist im liebevollen Sinne, damit etwas Großartiges entstehen kann. Eine heiligende Gemeinde, die nicht perfekt sein muss, das will ich auch sagen. Sie muss nicht perfekt sein, aber deshalb dürfen wir trotzdem ein heiligendes Leben führen, wo wir wirklich schauen, dass wir unsere Sünden versuchen abzustellen und trotzdem immer wieder in der Gnade Gottes leben. Ich möchte noch beten. Lieber Gott, ich danke dir für die Geschichte mit Petrus und Jesus, deinem Sohn. Ich danke dir, dass du uns liebst. Das zeigt uns diese Geschichte, dass du uns immer wieder eine neue Chance geben willst. Danke dafür. Bitte schenke uns den Mut, auf andere zuzugehen, sie zurechtzuweisen. Schenke uns die Demut, selbst zurechtgewiesen werden zu können, dass wir in dieser Demut Vergebung empfangen. Und so wollen wir dir auch jetzt einfach unsere Dinge hinlegen, die uns von dir trennen, Herr. Sei es eine verborgene Schuld, sei es eine Schuld, die wir nicht mehr in Erinnerung haben, die wir vergessen haben, wo wir aber noch nicht zu dir gekommen sind. Sei es eine Schuld, die uns überhaupt nicht bewusst wurde. Herr, vergib uns. Und in der Stille wollen wir dir einfach noch kurz das hinlegen, wo wir jetzt dran denken, was uns wirklich von dir und auch im Miteinander trennt. Herr, du schenkst uns einen Neustart. Danke dafür und so danken wir dir auch für deinen Zuspruch der Vergebung, den wir empfangen dürfen. Herr, danke. Und so wollen wir befreit mit neuem Mut einfach losgehen auf diese Welt in der Gemeinde. Und bitte befähige uns dazu. Schenk uns dafür deinen Frieden, deinen Heiligen Geist und rüste uns mit dem aus, was wir dazu brauchen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du mit uns durchs Leben gehst. Und so segne du uns. Amen.